ARD.
Hier ist HR1 Talk mit Marion Kucheni.
Die Leidenschaft für schöne Stoffe, für raffinierte Schnitte und besondere Details und für Inspirationen aus der Kunstgeschichte und die besondere Sorgfalt, mit der er seine Kreationen entwirft. Das alles zeichnet den Mann aus, der heute bei uns zu Gast ist, der Frankfurter Couturier Albrecht Ollendieck. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, Frau Kucheni. Danke, dass ich da sein darf.
Was unterscheidet, Herr Ollendieck, ein Couturier von dem, was wir gewöhnlich als Modemacher oder als Designer bezeichnen?
Ist eine gute Frage. Ich glaube, also der erste Gedanke, der mir kommt, ist, ein Couturier arbeitet, ein Modemacher und Designer wird häufiger in der Yellow Press abgelichtet mit dem Sektglas in der Hand.
Also der Couturier ist der Handwerker?
Nee, ich glaube, der Couturier ist der Autist.
Okay. Und ab wann ist Mode Haute Couture?
Es gibt verschiedene Haute Couture-Ansprüche. Ich meine, es gibt auch Lieschen Müllers Moden in Remscheid, die sich dann Haute Couture nennt. Also nach unten natürlich ist leider das Wasser bodenlos. Aber nach oben, es gibt ganz oben vom Pariser Chambressant Ducal de la Haute Couture, da gibt es genaue Vorgaben. Das also, die Vorgaben würde ich jetzt nicht erfüllen, dass man, glaube ich, eine bestimmte Anzahl von Mitarbeitern hat und so viele Teile pro Jahr und in Handarbeit und. Das sind also sehr gewachsene und langjährige Strukturen, die da vorgegeben sind.
Wir sprechen heute über Mode und Kultur, wir sprechen über Stilfragen und Nachhaltigkeit und über den Umgang mit seiner Kleidung und über vieles andere mehr. Und ich freue mich drauf.
HR1 Talk.
Er stammt aus einer Arztfamilie, ist geboren im baden-württembergischen Offenburg und er kam im Alter von 6 Jahren nach Hessen, genauer gesagt nach Bad Homburg. Der Designer Albrecht Ollendieck, heute unser Gast im HR1 Talk. Herr Ollendieck, wo ist denn Bad Homburg für Sie in Sachen Mode einzuordnen?
Ich war vorgestern Abend in Bad Homburg gewesen, an einer wunderschönen Geburtstagsfeier, in einem wunderschönen Lokal und es war ganz toll und ich muss sagen, ich habe mich wieder schockverliebt in Bad Homburg. Es gibt aber natürlich auch einen Teil von Bad Homburg, wo ich immer, wäre ich ein böswilliger Mensch, sagen würde, Auto für 200.000, Haus für 3 Millionen und Klamotten von Betty Barclay. Also es ist, glaube ich, der Wunsch, sich wirklich hoch- und höchstwertig zu kleiden in Bad Homburg, nicht allzu stark ausgeprägt.
Das heißt also, man spart an nichts, nur an der Kleidung?
Ja, und das Ganze wird verpackt als Bescheidenheit.
Mhm. Wann gab es denn bei Ihnen das erste Interesse in Richtung Mode?
Sehr früh eigentlich. Ich muss sagen, weil ich ein sehr humorvolles, ein sehr lustiges und sehr einsames Kind war, habe ich nachmittagelang damit verbracht zu basteln. Und ich habe meine Nase immer in Bücher gesteckt über Geschichte und Archäologie. Und ich hatte eigentlich nie die Schere aus der Hand gelegt, weil ich immer irgendwas gebastelt, genäht oder sonst was habe. Also es fing eigentlich an, glaube ich, ein Interesse für Ästhetik würde ich es mal bei 7, 8, 9 Jahren festlegen.
Und Sie haben schon zu Schulzeiten ein Pelzgeschäft in München beliefert. Womit?
Es war lustig. Es war ein sehr toller Laden im Bayerischen Hof. Und die hatten also als erste in Deutschland Job-Pelze gehabt. Die hatten als erste Fendi-Pelze gehabt. Und die waren also sehr, sehr interessiert und sehr offen für neue Sachen. Und ich habe damals sehr viel Ledermoden gemacht. Und
schon als Schüler?
Ja, ich hatte auch schon einiges an Kundinnen gehabt. Ich muss sagen, ich habe nachmittags eigentlich immer gearbeitet und die Hausaufgaben meistens morgens im Bus irgendwo abgeschrieben, weil ich die so unherausfordernd fand. Aber um auf den Laden zurückzukommen, die haben dann einige Jahre einiges von mir verkauft.
Der Weg nach dem Abitur, der hat sie dann direkt nach New York geführt. Wie kam das zustande?
Ich war also 15 leidige Monate bei der Bundeswehr und hatte aber während der Bundeswehrzeit Kontakt gehabt zu einer sehr guten Modeagentur, die also damals war in den 80ern sehr interessiert war, deutsche Mode in die USA zu verkaufen. Und die hatten also sehr bekannte deutsche Firmen und auch mich und hatten dort größtenteils also an Department Stores oder sehr High-End einzelne Boutiquen die Kollektion verkauft. Und da war ich also sehr, sehr häufig in New York und war eine ganz, ganz tolle Zeit.
Und dann einfach gesagt, so, ich komme jetzt rüber und da werde ich jetzt eine Weile.
Ja, so ein bisschen geplanter war es ja schon.
Gut, das beruhigt
Es gab mich. Ja auch 1, 2 Telefonate davor und 2 okay. Briefe und welche Verträge. Aber es war relativ so. Und das Tolle in Amerika ist, im Gegensatz zu Deutschland, man sieht die Kollektion und sagt ja oder nein. Und da geht es nicht darum, ob ich einen Meisterbrief habe oder ob ich in irgendeiner Erinnerung bin oder ob ich sonst irgendwelche Banalitäten vorweisen kann.
Also es läuft viel direkter.
Das Produkt läuft und ja, nein. Es ist ein ganz tolles Miteinander.
Albrecht Ollendieck, Frankfurter Couturier, heute hier in HR1. Er verwendet grundsätzlich keine Stecknadeln, weil die nämlich Löcher in seinen wunderbaren Stoffen hinterlassen könnten. Die Innenfutter seiner Designerstücke sind mindestens ebenso liebevoll und kostbar ausgestattet wie die Außenansicht. Und damit alles perfekt sitzt, arbeitet er auch gerne mal bis in die frühen Morgenstunden. Albrecht Ollendiek, Frankfurter Couturier. Es gibt Schulen, Herr Ollendiek, und Ausbildungsbetriebe, in denen man das Schneiderhandwerk erlernen kann. Bei Ihnen war das ein bisschen anders. Sie sind Autodidakt. Ist das, Sie haben sich das alles zuschneiden, nähen und so selbst beigebracht?
Ja, es hat sich nie ergeben. Also vom rein zeitlichen her, ich habe immer viel zu viele Kunden gehabt, als dass ich da hätte es mir leisten können, 2-3 Jahre die Sachen zu lernen. Ich will jetzt nicht sagen, die ich eh schon wusste, aber ich glaube, wenn man ein relativ vernünftiges, 2-3-dimensional transferiges Denken besitzt und wenn man sich sehr genau Sachen anschaut, ich glaube, man kann sich eine ganze Menge
auch
selber beibringen.
Entwürfe zeichnen, alles. Also diesen ganzen Prozess selber ausprobiert und dann geguckt, was geht.
Und ich muss jetzt eigentlich sagen, ich schiebe jetzt mal die Bescheidenheit ganz weit weg. Eigentlich seit vielen Jahren bin ich derjenige, der es ausgewiesenen Schneidermeistern und Schneidermeisterinnen sagt, wie Probleme geändert oder gelöst werden, wie Verarbeitungen gemacht sind. Die Ausbildung in diesem Handwerksbereich ist in Deutschland sehr rudimentär.
Warum?
Ich glaube, es ist eine Grundeinstellung ein bisschen in Deutschland, dass man, bitte, es gibt Ausnahmen, aber ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die haben irgendwann mal einen Gesellenbrief, einen Meisterbrief und der Meisterbrief wird an die Wand gehängt und dann werden alle Türen zugemacht und alle Fenster zugemacht und man sagt, es wird so gemacht, wie wir es gelernt haben und dann bleibt man einfach unglaublich stehen. Und machen wir uns nichts vor, alles, was die Mode weitergebracht hat in den letzten 30, 40 Jahren, kam nicht aus der Handwerksecke, sondern es kam aus der Designerecke. Designer haben gezeigt, wie es geht.
Sie tragen in Ihrem Atelier immer einen weißen Kittel, weil das Schneidern ein Handwerk ist dann doch?
Nee, weil es hat was mit Disziplin zu tun. Wenn ich den weißen Kittel anziehe, dann weiß ich so, und es hat gearbeitet. So wie der Hund die Leine anzieht, dann weiß ich, es geht's Gassi.
Okay, der Designer Albrecht Ollendiek heute bei uns im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und dem Frankfurter Couturier Albrecht Ollendiek, dessen Fashion-Shows immer einen sehr besonderen Event-Charakter haben, weil er großen Wert darauf legt, dass seine besonderen Kreationen in einer besonderen Umgebung präsentiert werden. Hoch oben auf einer Außenterrasse inmitten der Frankfurter Skyline zum Beispiel, im glamourösen Restaurant Opera, in der Alten Oper in Frankfurt oder im ehrwürdig schlichten Kreuzgang eines Karmeliterklosters. Herr Ollendiek, was braucht eine gute Fashion-Show, außer jetzt einer wunderbaren Kollektion und der richtigen Kulisse?
Ich glaube, es braucht auch einen Dialog zwischen der Kollektion und der Location, weil wir haben, bevor den von Ihnen genannten Locations, hatten wir jahrelang immer jeden Herbst im Schlosshotel Kronberg die Show gemacht und da passte alles zusammen. Es war die Geschichte, die das Gebäude erzählt hat, die Geschichte, die ich erzählen wollte und insofern, ja, es geht um den Dialog zwischen der Location und der Kollektion. Es geht natürlich um die Models, es geht um die Musik, es geht bei mir nicht um die Front Row, die ist mir herzerfrischend egal. Und ich lade also auch keine Promis oder vermeintlichen Celebrities ein. Ich stecke die Energie lieber ins Innenfutter, was Sie vorhin gesagt haben.
Jetzt gibt's Wunschmusik von George Michael, Too Funky. Das ist ein Song, für den er Topmodels wie Linda Evangelista, Nadja Ohrmann, Eva Herzigova, Tyra Banks in seinem Musikvideo auftreten lässt. Waren diese 90er Models, zu denen ja auch Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford zählen, waren die eine Klasse für sich?
Ja, die waren eine ganz andere Klasse für sich. Die hatten eine andere Vita. Also Kate Moss wurde am Flughafen entdeckt. Naomi Campbell hat mit 15 angefangen, auch als sie auf der Straße angesprochen werden. Und die Mädchen hatten eine Aura, die konnten also den sprichwörtlichen Müllsack zum Leben erwecken. Ja, es waren andere Zeiten. Heute werden reiche, prominente Mädchen aufgrund ihres Nachnamens gecastet oder nachdem sie erfolgreich 5-mal beim Chirurgenlaufsteg zusammengeschraubt wurden. Also heute ist auch die, wenn ich auf den Boden schaue, mich reduzieren möchte. Die Anforderungen an eine Model sind heutzutage wesentlich geringer.
Und hier nochmal der Bogen zur Anmoderation der Musik. Und die Mädels von damals, die waren einfach too funky.
Richtig, danke.
Ich würde jeden Modeschüler und jede Modeschülerin erstmal ins Museum schicken. Das sagt der Mann, der heute bei uns zu Gast ist, der Frankfurter Designer Albrecht Ollendiek. Und er ist sich darin einig mit Design-Ikonen wie Vivienne Westwood. Herr Ollendiek, warum sollte jeder, der Mode kreieren will, erstmal ins Museum?
Museum meinte ich jetzt größtenteils dafür, dass man einfach sein Auge schult. Und ich bin nächstes Wochenende in London, ich habe jetzt den Zeitplan bekommen. Ich glaube, ich bin pro Tag in 3 Museen und 3 Ausstellungen. Nicht, weil ich das akademisch mir alles angucken will, sondern weil ich einfach ein Bedürfnis dazu habe, mir das anzugucken.
Sie sind auch leidenschaftlicher Kunstsammler, Museumsbesucher sowieso, haben Sie ja gerade erzählt. Und wie ist denn das jetzt eigentlich mit der Inspiration? Kommt die zufällig oder gehen Sie tatsächlich gezielt in Ausstellungen, von denen Sie glauben, dass Sie dort einen Impuls für eine neue Kollektion bekommen könnten?
Auch da ist es manchmal teils, teils. Ich wurde vor Jahren unglaublich umgehauen bei einer Ausstellung in London. Abstract Expressionism, also abstrakter Expressionismus. In der Kollektion taucht natürlich dann viel mehr Farben auf. Aber generell ist es so, das eigentliche Entwerfen entsteht über eine Stimmung, in der ich mich befinde. Und die Stimmung wird natürlich auch wieder inspiriert durch das Museum, die Ausstellung, die Galerie, die ich anschaue. Insofern ist es nicht so, Bild ist gleich Kleidung, sondern es gibt Zwischenschritte.
Was ist denn die Inspiration für die aktuelle Kollektion gewesen?
Ich habe 3 Kollektionen im Kopf momentan und ich habe da mein Hirn ganz säuberlich 3 geteilt und für jede Kollektion gibt es eine kleine Inspirationskiste und die ich dann aufklappe und da gucke ich rein.
Mhm. Und das ist eine echte Kiste oder nur eine Kiste im Kopf?
Eine Kiste im Kopf.
Aha. Und heißt das jetzt übrigens im Umkehrschluss, dass wer keine Ahnung von Kunst hat und kein entsprechendes Wissen auch keine gute Mode entwerfen kann?
Ach, so will ich es nicht sagen, aber so will ich es doch sagen. Also ich glaube, alle Leute, die in der Mode irgendwie was zu sagen haben, das sind alles sehr, sehr große Kunstinteressenten.
Albrecht Ollendiek, der Mann, der Kunst und Mode in seinen Kreationen vereint, hier im HR1 Talk.
HR1 Talk.
Paris, Mailand, New York, London, das sind die Städte, die in jedem Jahr das Mekka für die neuesten Trends der Modewelt sind mit ihren legendären Fashion Weeks. Für Deutschland ist es Berlin. Wieder Berlin, muss man sagen, denn die Fashion Week hat tatsächlich mal Station in Frankfurt gemacht. Im Sommer 2021, da zog die Fashion Week von der Spree an den Main, aber nur um nach 2 Corona-bedingt sehr eingeschränkten Ausgaben wieder in die Bundeshauptstadt zurückzukehren. Rund 4 Millionen Euro hat Frankfurt damals ausgegeben, was für reichlich Unmut gesorgt hat. Und auch der Frankfurter Designer Albrecht Ollendiek gehörte zu denen, die diesem Projekt von Anfang an kritisch gegenüberstanden. Warum?
Ich stand der Veranstaltung kritisch gegenüber, weil sie keine Authentizität besaß. Wenn ich eine langweilige Frau bunt anziehe, ist sie immer noch keine nicht langweilige Frau.
Und ist Frankfurt eine langweilige Frau?
Ach, ich weiß nicht, wo dieser Vergleich mir gerade nur ins Hirn kam.
Ist Frankfurt eine Modestadt?
Nein. Nein. Und ich habe durch viele, viele Gespräche bezüglich der Frankfurt Fashion Week mitbekommen, dass es in Frankfurt nicht nur an Mode fehlt, sondern auch einfach an Menschen mit Rückgrat und Meinung. Weil ich habe ganz viele wichtige Menschen in Frankfurt gefragt, ist Frankfurt eine Modestadt? Und die Antwort wollte mir niemand geben. Man sagt immer, ja, es kommt die Mode nach Frankfurt oder auch irgendwelche Ausflüchte. Aber sich richtig zu dem Satz, Frankfurt kann Mode zu committen, war niemand bereit, weil das zieht nämlich auch im Umkehrschluss Konsequenzen nach. Man muss als Stadt natürlich dann ästhetisch ein bisschen anspruchsvoller auftreten. Man kann bei Events, fängt bei Kleinigkeiten an, keine geschmacklosen Blumensträuße in Plastikfolie außenrum übergeben und sich Modestadt nennen oder einem schlechten Anzug vor die Kamera treten und sagen, wir können Mode. Mode zu können und Mode kommunizieren zu können, ist eine komplizierte Sache.
Kann man sowas eigentlich überhaupt implementieren oder Nein. Muss sich das von alleine entwickeln?
Man kann nicht einer Stadt plötzlich einen Stempel aufdrücken, so wir können Mode. Es ist töricht, so etwas zu denken.
Kommt denn Mode, sage ich mal, von den Menschen, die in einer Stadt leben, kommt das mehr oder weniger so von der Street Fashion oder wie hat sich das in den Metropolen entwickelt?
Die französische Luxusindustrie fängt an seit Ludwig dem 14., der das ganz bewusst gefördert hat. Und historisch gesehen war Frankfurt nie eine feudale Stadt. Frankfurt war keine Residenzstadt. Ja, und das finde ich auch ganz toll. Und es gibt in Frankfurt übrigens auch ganz viele ganz tolle Designer. So ist es nicht. Es geht um die Aura, die eine Stadt hat. Und Frankfurt hat sicher viele Vorteile, aber Frankfurt hat keine ästhetisch hochwertige Aura oder keinen Eindruck. Also egal, wo ich bin in der Welt, wenn ich sage, ich komme aus Frankfurt, ach, interessant, der hat einen guten Flughafen. Und da muss man auch ein bisschen was tun in Frankfurt.
Aber Sie designen trotzdem gerne hier?
Ich designe hier.
Der Frankfurter Couturier Albrecht Ollendiek, heute zu Gast im HR1 Talk, der natürlich auch zu finden ist in der ARD Audiothek. Prächtige Brokatstoffe, Seide und Samt, flauschige Federn, exotisches Leder, die Palette der Materialien, aus denen der Frankfurter Designer Albrecht Ollendieck seine Kreationen fertigt, ist groß. Was war, Herr Ollendieck, das außergewöhnlichste Material, mit dem Sie jemals gearbeitet haben?
Wir machen momentan etwas sehr, sehr Schönes. Wir machen eine Damenjacke aus Doublefass Vicunia. Also Vicunia sind Andenziegen, die also wesentlich seltener sind als Kaschmirziegen. Und wenn es dann Double Fas ist, also aus zwei Lagen zusammengenäht ist und noch mit Hand genäht ist, dann ist es schon was sehr Schönes. Wir hatten ein Hoodie gehabt für eine Kundin aus ganz butterweichem Krokoleder. Und ansonsten, es ist jedes Teil eigentlich aufs Neue eine Herausforderung. Und es ist sehr erfüllend, wenn ich ehrlich bin, ja.
Pelz kommt bei Ihnen auch zum Einsatz, obwohl es ja gegen dieses Material und übrigens auch gegen Krokoleder inzwischen große Vorbehalte gibt, wegen der manchmal schlimmen Zustände auf den Pelztierfarmen. Warum verwenden Sie das trotzdem?
Pelze machen wir nicht mehr, muss ich sagen. Seit ungefähr 7-8 Jahren machen wir überhaupt keine Pelze mehr. Aus Gründen des Tierschutzes, muss ich ganz ehrlich sagen, weil viele Pelze kommen aus China und wie dort die Zustände sind, möchte ich gar nicht drüber reden. Mhm. Ich esse selber keinen Fisch, kein Fleisch, ich bin Vegetarier und das Einzige, was ich diesbezüglich mir gönne, ist Krokoleder, das sehr zertifizierten Farmen kommt und Lammpelze, die ein absoluter Restartikel sind.
Künstlich hergestellte Stoffe, wäre das für Sie eine Option?
Nein.
Wir beide füllen gleich den HR1-Fragebogen aus. Bin sehr gespannt. Der Fragebogen hier im HR1-Talk jetzt für den Frankfurter Couturier Albrecht Ollendieck geht so. Lieber Herr Ollendieck, ich gebe einen Halbsatz vor und Sie ergänzen. Bereit?
Klar.
Mein schönstes Privileg als Designer ist?
Morgens ausschlafen zu können.
Aber bis in die Nacht zu arbeiten?
Ja, natürlich.
Mich bringt's auf die Palme, wenn...
Wenn Menschen dumm, arrogant und gehässig sind.
Ein halbes Pfund Butter kostet?
Habe ich keine Ahnung, ich esse keine Butter.
Peinlich war mir zuletzt.
Als ich etwas ganz Intelligentes sagen wollte und ich habe, glaube ich, den Namen falsch ausgesprochen.
Okay. Haben sich hinterher entschuldigt? Oder sind Sie drüber gegangen?
Nein, ich stehe zu meiner Beschränktheit. Ich finde es okay.
Kleidergrößen sind für mich?
Vollkommen irrelevant.
Bereut habe ich?
Dass ich nicht mehr... oder noch mehr Sprachen studiert habe.
Das Schwierige an der Demokratie ist,
dass sie dumm die Macht haben.
Ich möchte gerne mal einen Abend verbringen mit
Catherine Deneuve.
Krawatten finde ich
notwendig.
Zufrieden bin ich erst, wenn...
Ich bin nie zufrieden.
Ich habe Angst vor
Altwerden und Armut.
Meine absolute Stilikone heißt...
Ich habe keine.
In meinem Bücherschrank unten rechts steht...
Nabokov.
Das Letzte, was ich geklaut habe, war...
Ich klaue nicht.
Der HR1-Fragebogen, ausgefüllt von Albrecht Ollendieck, Frankfurter Modedesigner. Und zur Belohnung gibt's jetzt Wunschmusik von Sting, Fragile.
Danke.
Die Handtasche von Gucci, das Kostüm von Chanel, die Schuhe von Prada, der Schmuck von Cartier. Wer sich diese Luxusmarken leisten kann, der hat definitiv genügend Geld auf dem Konto. Die Frage ist allerdings, ob er auch genügend Geschmack hat. Albrecht Ollendieck, der Mann, der schon seit vielen Jahren Haute Couture entwirft, wird uns das sicher beantworten können. Herr Ollendieck, zeugt das Tragen von Luxusmarken automatisch von Geschmack?
Nein, natürlich nicht. Überhaupt nicht. Aber es widerspricht auch keinem guten Geschmack. Es ist einfach nur, Luxusmarken sind für Geschmack so relevant wie Blutgruppe oder wie der Blutdruck. Es sagt überhaupt nichts aus.
Was macht denn in Ihren Augen guten Stil aus?
Widersprüche. Wenn man billig mit teuer und alt mit neu. Und vor allem guter Stil ist das, wenn ich mich so anziehe, wie es keiner erwartet hat.
Also stilvolle Kleidung ist definitiv nicht vom Geldbeutel abhängig.
Nein, natürlich nicht. Aber bei Stil geht es ja darum, unpredictable zu sein, also unberechenbar. Und wenn ich als Dame bei einer Einladung bin, wo ich genau weiß, hier werden 8 Birkin-Taschen rumlaufen, muss ich doch nicht noch die 9. dazu tragen. Ich meine, es ist doch albern.
Was halten Sie eigentlich von diesen oft in Anspruch genommenen Stil- und Farbberatungen?
Grauenhaft. Zeit- und Geldverschwendung. Vergessen Sie es.
Also es gibt keine Farbe, die man nicht tragen kann?
Nein.
Oder sagen Sie, man muss nur das Kleidungsstück am Menschen
sehen? Nein, es gibt hinreißende Frauen, die farblich grottig angezogen sind und sie sind hinreißende Frauen. Und wenn eine Frau ganz blass ist, dann soll sie bitte auch ganz blasse Farben anziehen.
Was empfehlen Sie denn Menschen, die unsicher sind, wie sie sich kleiden sollen?
Sie sollen zu ihrer Unsicherheit stehen. Es kann sehr charmant sein. Schlecht angezogen zu sein und ein humorvoller, witziger Mensch zu sein, ist doch Ziel erreicht.
Wann, Herr Ollendieck, kommen wir endlich mal weg von diesem Size-Zero-Wahn der Modewelt?
Überhaupt nicht. Jetzt sage ich mal etwas, was ganz politisch unkorrekt ist. Jedes Kleidungsstück sieht an einem Mädchen, die 1,75 groß ist und Größe 36 hat, besser aus als an einer Dame, die 1,50 groß ist und nicht Größe 36 hat. Und ich habe auch Kundinnen, die sind 1,50 groß und haben keine Größe 36. Das sind fabelhafte Frauen. Die Größe ist wurscht egal. Und im Übrigen plädiere ich auch dafür, wer eine Kollektion macht, darf sich auch aussuchen, welche Models er zeigt. Weil ich schreibe auch keinem Maler vor, du musst mir jetzt ein Bild malen, es muss aber bitte 65 mal 63 Zentimeter groß sein. Das schreibe ich auch niemandem vor.
Aber wir sehen auf den meisten Laufstegen immer noch die Models, die halt eben Größe 32 bis 34 tragen.
Wenn ich einen Mantel habe und den Mantel zeige ich einmal in Größe 36 und einmal in Größe 46, brauchen Sie gar nicht lange zu fragen, an welchem Model er verkauft wird. Ich plädiere für Ehrlichkeit. Und wenn ich ein turbo-bekanntes Topmodel namens Paloma Elsässer, die mit ihrer Größe 48-50 bei jeder Designerschau mitläuft, das ist eine ganz große Verlogenheit. Weil die Mode, die Paloma Elsässer trägt, ist speziell für sie auf Maß gemacht. Und all die Designer, die Paloma Elsässer buchen, haben fast nie die Kleidungsgröße in der Boutique hängen, die für Paloma Elsässer gemacht wurde. Also sind wir doch mal ehrlich und sagen, wir lassen sie als Quotenfrau mitlaufen. Und ich mag einfach etwas mehr Ehrlichkeit. Und ich freue mich auch, wenn Leute mit ihrem Körper eins sind. Und ich habe Kundinnen, die Größe 36 haben, die sind unglücklich in ihrem Körper. Und ich habe Kundinnen, die sind 46 Größe und sind sehr glücklich in ihrem Körper. Es geht darum, akzeptiere ich mich und nicht, bin ich nur neidisch.
Der Frankfurter Couturier Albrecht Ollendieck heute hier in
HR1. HR1 Talk.
Mit Marion Kucheni und Albrecht Ollendieck, Frankfurter Modedesigner. Herr Ollendieck, Mode ist ganz oft auch eine Referenz an vergangene Epochen und Jahrzehnte. Wenn wir jetzt mal auf die letzten 100 Jahre schauen, welches war für Sie das kreativste Modejahrzehnt?
Ich bin so anstrengend heute. Ich kann es leider nicht sagen. 20er oder 30er Jahre. Ich schätze an den 20er, 30ern, an den 20ern eigentlich sehr, dass es sehr subversiv war und Frauen waren unglaublich modern, ohne an jedem Tag aufgestanden zu sein und gesagt haben, ich bin unheimlich modern. Und Frauen waren sehr emanzipiert, ohne rumzupoltern. Guck mal, wie emanzipiert ich bin. Hingegen wir jetzt eine Zeit zum Beispiel haben, in der Frauen ganz laut rumtröten, wie emanzipiert sie sind und wie female empowered sie seien. Dabei rutschen sie leider mit ihrer Moral wieder in die piefigen 50er Jahre zurück. Also wenn ich von einer Ehrlichkeit und Authentizität ausgehe, sind es die 20er Jahre, glaube ich, ja.
Eben auch mit der Silhouette, die halt sehr, sehr gerade gewesen ist und wo man also nicht mehr so Rundungen gezeigt hat, sondern einfach
komfortable Mode. Nein, die Silhouette ist, glaube ich, egal. Die Silhouette ist egal. Es ging um die Art, wie es getragen wurde. Es war die Freiheit, nachdem der Kaiser weg war, und es war diese goldene Zeit, bevor die furchtbaren Nazis kamen.
In der Musik heißt es ja oft, nach dem Hip-Hop und nach der Jahrtausendwende gab es nichts mehr wirklich Neues. Ist das in der Mode ähnlich?
Ich fand auch vor dem Hip-Hop, durch den Hip-Hop nicht viel Neues, abgesehen davon.
Das war aber so das letzte Genre, das man identifizieren kann. Wie ist das in der Mode?
Ich glaube, es gibt in der Mode heutzutage mehr Einschränkungen, als es früher gab. Ich bin ein Kind der 80er Jahre und da gab es wesentlich mehr Freiheit. Man konnte ausgeflippter sein, man konnte böser sein, man konnte verrückter sein, man konnte versauter sein, ohne diese grauenhaften, moralinsauren Korsetts zu tragen, die wir jetzt haben.
Jetzt gibt es nochmal Wunschmusik von einer der großen Disco-Queens der 70er, Gloria Gaynor. Eine Kulthymne für alle, die immer wieder aufstehen. I Will Survive. Seine Kreationen sind außergewöhnlich. Sie sind gefertigt aus edlen Stoffen. Sie sind von Hand gemacht. Das sind Unikate und das hat natürlich seinen Preis, der im vier- und manchmal auch im fünfstelligen Bereich liegt. Albrecht Ollendieck macht Haute Couture in Frankfurt. Herr Ollendieck, wer kann und wer will sich solche Designerstücke leisten? Wer sind Ihre Kundinnen?
Also die Kontoauszüge der Kundinnen habe ich jetzt selten vorliegen, aber
wenn Sie Ihre Rechnungen begleichen, wird das schon okay sein.
Davon gehe ich aus. Ja. Es sind, glaube ich, heutzutage einfach die Prioritäten, die man setzt. Mhm. Und ich habe Kundinnen, die fünfstellig einkaufen und die mit einem alten Benz vorfahren. Es ist einfach eine Frage, wofür ich mein Geld ausgebe. Und wenn ich ein Auto für 100.000 habe, dann bin ich ein Lebemann. Und wenn ich Kleider für 100.000 kaufe, dann bin ich eine dumme Kuh. Also
die das Geld rauswirft.
Ja, natürlich. Mhm. Und diese Bewertung fußt natürlich auf einem himmelschreienden Unverständnis der Branche und der Materialien. Aber es kaufen es die Damen, denen es das Geld wert ist.
Sie sagen, dass Sie Nachhaltigkeit schon gelebt haben, als noch niemand darüber gesprochen hat. Inwiefern?
Der Ausdruck macht mich ja schon krank. Nachhaltigkeit bedeutet ja eigentlich nur, nicht permanent neuen Kram zu kaufen und ihn wegzuwerfen. Und ich habe mal übrigens gelesen, ein T-Shirt wird im Schnitt 1,6 Mal getragen.
Das ist bei Ihren Kreationen anders?
Ein bisschen anders. Obwohl manche werden auch nur einmal getragen. Aber die meisten Kundinnen erzählen mir, ja, ich habe ja noch ihre Jacke von vor 10 Jahren und es passt ja dann auch dazu. Und der Kaufmann in mir schreit und der Designer in mir sagt, das freut mich, dass ich mich hier zeitlosen, exzentrischen Modelle da machen kann.
Wie groß sollte der Kleiderschrank einer Frau sein? Oder anders gefragt, wie viel gehört eigentlich zur Basisausstattung?
Ich glaube, wenn ich Frau wäre, hätte ich ein paar gute Jeans, keine irgendwelchen Designer-Jeans, einfach ein paar gute. Und ich hätte wahrscheinlich 10 weiße Blusen oder Hemden, je nachdem. Und ich hätte 1-2 gute Jacken und den Rest würde ich mir bei Zara oder sonst wo kaufen. Uniqlo, tolle Sachen.
So.
Ich bekomme kein Geld dafür. Nein, wirklich. Nein, Highlights setzen bitte und das ist das Wichtige.
Was ist eigentlich das teuerste Kleidungsstück in Ihrer eigenen Garderobe?
Ich glaube, das ist eine alte Hirschlederjacke von Etro.
Und von wem lässt sich ein Couturier einkleiden? Wo haben Sie Ihre Kleidung her?
Ich persönlich mache mir relativ wenig aus Kleidung.
Der Frankfurter Couturier Albrecht Ollendieck heute zu Gast hier bei uns im hr1 Talk. Würde man ihn nach dem deutschesten Kleidungsstück fragen, das es gibt, dann würde er vermutlich antworten, die Outdoor-Jacke. Albrecht Ollendieck, Frankfurter Couturier, ist das das Synonym für den Modegeschmack in Deutschland?
Ja, es ist so furchtbar deutsch, diese Jacke.
Also die Outdoor-Jacke, die Funktionskleidung, ja, oder?
Ja. So. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, ich habe nichts gegen Kleidungsstück, ich habe noch weniger gegen die Träger, aber es ist so furchtbar deutsch, vernünftig, abwaschbar. So wie unsere Innenstädte übrigens, ne? Praktisch und pflegeleicht.
Gibt es denn da überhaupt noch Hoffnung oder sagen Sie, das ist nicht mehr rückholbar?
Es gibt so wenig Vorbilder, die es nicht zurückholen können. Also, weiß nicht.
Gibt es aktuell einen? Also die Kardashians haben ja Millionen und Milliarden Follower. Also die.
Ich glaube, die Kardashians leben es vor, wie man es nicht machen sollte. Aha. Mit vielen Klamotten und wenig Hirn. Ich glaube, Kardashian brauchen wir wirklich nicht.
Was wäre denn jemand, von dem Sie sagen, also da könnte man sich hin orientieren? Das sind Menschen, die haben einen Sinn dafür. Das wären vielleicht gute Galionsfiguren.
Es gibt zu wenig Frauen, die Hirn haben und Erfolg haben und gut angezogen werden. Doch, Madame Lagarde.
Christine Lagarde.
Meine Güte, ja.
Die EZB-Chefin.
Ja. Ja. Und die zeigt doch, dass man perfekt aussehen kann, auch wenn man keine 20 mehr ist, dass man perfekt aussehen kann, auch wenn man ein bisschen arbeiten muss.
Wohin, glauben Sie, wird sich die Mode entwickeln? Hin zu neuen Materialien, die vielleicht mehr durch Multifunktionalität punkten als durch Ästhetik?
Ich glaube, es gibt einen großen Kreis von Frauen, die gelangweilt sind von dem momentanen Angebot. Und ich glaube, die Kundinnen bewegen sich auseinander. Die einen etwas unsichereren Menschen, die es wichtig finden, dass überall ganz groß der Name draufsteht. Ich nenne es immer Kontoauszug mit 2 Henkeln dran für eine Handtasche. Und dann auf der anderen Seite natürlich die Leute, die das alles schon hinter sich haben und es viel spannender finden, individuell kleine, mehr oder weniger No-Name-Produkte zu kaufen. Weil über die spricht man, über die anderen spricht man nicht.
Was ist aktuell Ihre Lieblingsinspiration?
Gustav Mahler.
Am Ende unseres Talks, lieber Herr Ollendieck, ist es üblich, dass unsere Gäste etwas auswendig aufsagen. Das kann sein ein Zitat, Gedicht, Lebensweisheit, Motto, wie Sie mögen.
Ich war vor 2-3 Tagen im Jüdischen Museum bei einer Ausstellungseröffnung über Im Angesicht des Todes. Und da wurde als nicht typisch Woody Allen zitiert, der gesagt hatte, ich möchte weiterleben in meinem Apartment und nicht in den Gedanken meiner Freunde. Und das fand ich toll.
Albrecht Ollendieck, es war mir eine Freude.
Mir auch. Ich danke Ihnen.
Und diesen Talk können Sie natürlich wie immer nochmal nachhören als Podcast zu finden auf hr1.de. Mein Name ist Marion Kucheni. Vielen Dank fürs Zuhören. Uns allen einen guten Sonntag.
hr1.
Genau meins.